Aber zurückkommend auf deine Eingangsfrage, warum?
Warum planen, meinst du?
Ja.
Hallo Fabian.
Hallo Gregor.
Und hallo liebe Zuhörende. Wir grooven uns jetzt ein bisschen ein, Fabian, weil wir haben seit der letzten Aufnahme insgesamt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde miteinander gesprochen.
Dann grooven wir uns ein.
Sonst reden wir doch zwischen dem Podcast.
Richtig.
Aber Sommer ist immer schwierig.
Sommer ist irgendwie immer.
Ja, wie geht's dir so, Fabian?
Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin im Wiedereintritt nach dem Sommerloch gefangen. Ich zitiere einen meiner Mentoren, der irgendwann mal gesagt hat, wie immer um die Jahreszeit kurz vor dem Nervenzusammenbruch.
Sehr schön.
Aber das heißt ja, im Großen und Ganzen, nachdem ich noch kurz vor dem Nervenzusammenbruch stehe, geht es mir eigentlich ganz gut.
Bester Zeitpunkt, oder? Blöd wäre es, wenn ich dich 5 Minuten später
quälte. Ja, genau, dann wäre die Antwort so,
Ihr könntet also live dabei sein, wie wir es schaffen, dass Fabian nicht den Nervenzusammenbruch erleidet. Ja, es ist doch so, wie zu Weihnachten dann immer alle überrascht sind, dass schon der 24.12. auch dieses Jahr
genau. Ein
Feiertag ist. Habe ich mich in meinem eigenen Witz verrannt. Also 24.12. ist natürlich kein Feiertag, ich weiß das.
Schau, ich habe heute Weihnachtssocken an übrigens. Völlig deplatziert.
Das ist perfekt.
Im Herbst.
Sehr gut, sehr gut. Ja, aber Herbst, Fabian, das ist doch auch die Zeit, zumindest in meiner Erfahrung und in deiner, glaube ich, auch, der Klausuren. Warum sage ich das? Weil du kommst gerade von einer. Ich fahre bald zu einer, habe heute Vormittag eben jene auch vorbereitet. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen das heute mal so ein bisschen zum Anlass, über Planungen, Strategien und natürlich auch das Thema Klausuren so zu sprechen, weil ja schon, so wie du sagst, September ist so die Zeit, ja doch nach dem Sommerloch auch viele Neustarts anstehen im Non-Profit-Bereich noch mehr, natürlich im Bildungsbereich noch am allermeisten. Aber meine Erfahrung zeigt schon so ein bisschen, dieses klassische wirklich von 1.1. bis 31.12. zu planen, ist dann doch eher der Privatwirtschaft vorbehalten.
Genau, das ist, würde ich alles, was irgendwie Menschen sozial orientiert ist, richtet sich zumindest in unseren Breiten nach dem Schuljahr.
Mhm.
Auch wenn, also es ist ja lustig, auch in Wirklichkeit, auch wenn es irgendwie Branchen sind, die jetzt nicht unbedingt schulnahe sind, ist der Sommer einfach tot. Muss ich auch ein bisschen relativieren. Ich habe das berühmte Sommerloch noch nicht so oft erlebt in Wirklichkeit, aber es ist dann doch immer ruhiger im Sommer. Es fahren dann doch alle im Sommer weg.
Ja, es dauert länger, bis man Antworten auf E-Mails kriegt, aber vor allem, wenn man viel zu tun hat im Sommer, dann sind das oft die Sachen, die sich in den 10 Monaten davor nicht ausgehen.
Das ist richtig. Das,
oder die man
das
extra stimmt. aufhebt für
das
diese
stimmt.
Zeit.
Das ist die, wo man mehr mit sich selbst beschäftigt ist und nicht durch Meetings rennt, sondern irgendwie im stillen Kämmerchen mal endlich dieses Konzept schreiben kann. Und dafür nimmt man sich dann, oder kann man sich dann im Sommer eher die Zeit nehmen. Aber zurückkommend auf deine Eingangsfrage, warum?
Warum planen, meinst du?
Ja.
Ja, prinzipiell, da können wir auch in unsere allerersten Folgen zurückgehen, es geht so ein bisschen ja auch um Orientierung, die ja generell im strategischen Management, da ist das Wort schon drin, warum Strategie wegen strategischem Management. Ich probiere es nochmal anders, aber Orientierung ist ja per se für Menschen immer relevant. Und eine Organisation ist ja durchaus auch als lebendiger Organismus anzusehen, weil in der ja auch Menschen tätig sind. Und deswegen braucht die Organisation als solche auch eine gewisse Art von Orientierung, weil sie die dann ja auch weitergibt an die handelnden Personen in den Organisationen.
Das heißt, verstehe ich dich richtig, wenn ich sage, das Warum der Planung ist zum Mobilisieren der darin mitarbeitenden Personen, der in einer Organisation mitarbeitenden Organisationen?
Mobilisierung ist ein spannendes Wort. Ich würde auch sagen Motivation. Was ich aber vor allem mit Orientierung meine, ist, dass wenn du immer nur im Tagesgeschäft versuchst, nämlich wieder ein Sprachbild, die Bälle in der Luft zu halten, also wie beim Jonglieren, dann wirst du irgendwann dran verzweifeln, weil dir der Sinn dann auch fehlt. Weil wenn du sagst, ich hebe das Telefon nur ab, damit ich das Telefon abhebe, dann endet das irgendwann einmal deine Motivation. Das heißt, die Orientierung dient ja auch dazu, um zu überlegen, wie kann dieser lebende Organismus sich weiterentwickeln. So wie wir Menschen uns weiterentwickeln, soll sich auch jede Organisation weiterentwickeln.
Planung für Orientierung, Orientierung für Sinn und Entwicklung.
Ja, mhm. Das ist zumindest die Oldschool-Ansicht. Ich mag sie ganz gerne. Wurde ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr von Agilität verdrängt. Mhm. Wobei Agilität ja eigentlich auch nichts anderes bedeutet, als diese Zeiträume zu verkürzen, in denen man sich Ziele setzt.
Ja, und ist nicht auch bei der agilen Arbeitsweise immer irgendwie eine übergeordnete Richtung trotz allem da?
Das stimmt. Also wir können mal kurz in die Theorie abschweifen. Ich habe da dieses Jahr auch den witzigen Begriff der Moles kennengelernt. Was glaubst du, ist ein Mole, Fabian?
Mole kennt man, das sind Maulwürfe.
Ja, nicht ganz. Also ein Mole ist ein Kunstwort und zwar ein sogenanntes Moonshot Goal.
Aha,
und zwar okay. Moonshot Goals sind also, und das nimmt natürlich Bezug auf die USA der 1960er Jahre, wo John F. Kennedy gesagt hat, Ende dieses Jahrzehnts ist ein amerikanischer Mann auf dem Mond. Und plötzlich hat es funktioniert, weil dieses unerreichbare Ziel ausgesprochen war und alles dem untergeordnet wurde in der Organisation Vereinigte Staaten von Amerika. Und deswegen bemüht man diesen Begriff heute noch, Moonshot Goals, also wir wollen zum Mond. Und also das Shot ist jetzt nicht im Sinne von, ich schieße mit einer Waffe Richtung Mond, sondern ich schieße die Rakete ab in Richtung Mond, so ist das gemeint. Und diese Moles sind Ziele, die irgendwo zwischen der Vision der Organisation, das sind ja quasi diese, sagen wir mal, die wirklich unerreichbaren Ziele, wo wir eher im Non-Profit-Bereich vor allem im Sinne vom Impact auch greifen, also vom gesellschaftlichen oder vom systemischen Wandel, und aber weiter weg von diesen eben agilen Zielen im Sinne von wir sprechen 30 neue Personen an, um sie von unserem Angebot zu überzeugen. Das wäre jetzt kein Moonshot-Goal.
Natürlich, ja.
Aber ein Moonshot-Goal, also ein Mole, wäre zum Beispiel, unsere Bekanntheit ist um x Prozent gestiegen.
Was wäre denn ein Moonshot-Goal?
Kommt auf die X an.
Ja, ja, okay.
Gib mir ein besseres Beispiel,
Fabian. Ich überlege gerade, ein Moonshot-Goal für unseren Podcast wäre, dass wir bis Ende des Jahrzehnts jetzt bin ich aus meinem Hintergrund gebiased, aber ich nehme es mit, dass das Gemeinwohlgeplauder ein fixer Bestandteil der schulischen Grundbildung ist. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber das wäre ein etwas, das konzeptionell greifbar und vorstellbar ist, das ganz klar abhackbar ist, wenn es erledigt ist. Das aber aus heutiger Sicht völlig unerreichbar scheint.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil davon, und das ist das Interessante, können wir jetzt weitere Ziele ableiten und die immer kleinteiliger machen, bis wir eben jetzt bei Agilität zum Beispiel in Sprints, die ja oft nur in mehreren Wochenabständen sind, zählbar werden. Aber wir können natürlich das zuerst in der Regel sind die nächsten Schritte nach sogenannten Moles, sind dann Jahresziele. Dass man sagt, okay, was muss bis zum Ende des Jahres, und was ein Jahr ist, kann man sich ja noch immer selbst überlegen, ob das jetzt von September bis August geht oder von Jänner bis Dezember. Wäre wahrscheinlich bei Gemeinwohlgeplauder interessanter, weil wir einfach im Jänner 2019 gestartet sind. Dann kann man sich überlegen, okay, was muss in diesem Jahr passieren, damit wir dort auch ein Stück weit näher gehen. Und das gibt uns dann Orientierung, weil wir die Ziele entweder in die eine Richtung immer kleiner machen können oder umgekehrt, wenn wir uns überlegen, boah, warum muss ich jetzt wieder das auf LinkedIn bewerben? Dann denke ich mir, ah ja, weil das jede Folge auf LinkedIn bewerben bringt uns dazu, dass wir am Ende des Jahres das erreicht haben, und das bringt uns dazu, dass wir am Ende des Jahrzehnts das erreicht
haben. Schöner Punkt, der zweite mit LinkedIn als Motivationsfaktor. Ich bin super LinkedIn-faul. Ich habe die Plattform bis heute noch nicht ganz verstanden. Aber das wäre etwas, wo ich sage, okay, etwas, was ich eigentlich nicht so gern mache und nicht ganz verstehe, kann ich damit trotzdem irgendwie einordnen und mich dazu motivieren, weil ich das größere Ziel dahinter irgendwie verstehe. Finde ich ein gutes Beispiel. Okay. Das sind die Malls. Das sind die, muss eine Organisation ein Moonshot-Goal haben? Ist es zuträglich,
wenn eine Organisation... Das kommt auf den Status der Organisation an, würde ich sagen. Jetzt ein Startup, was frisch gegründet ist, hat ja eigentlich sowieso nur Malls.
Ja, okay.
Das heißt, da ist ja vor allem mal wichtig und da könnt ihr wirklich reinhören in, was nicht so ganz, allererste Folge, Vision und Mission.
Mhm.
Also das sind mal die Dinge, über die ich mir wirklich Gedanken machen muss, wenn ich jetzt eine Organisation bin. Wenn ich das nicht habe, dann fehlt wirklich komplett die Orientierung. Ob man so Moles, so zwischengeordnete Ziele hat oder nicht, das würde ich sagen, ist für Organisationen, die eher schon länger am Tun sind und sich in der Entwicklung befinden. Und manchmal ist auch einfach der Drang da. Also ich habe dann unlängst im Vorstand der Beyond-Bühne jetzt vor ungefähr einem Dreivierteljahr haben wir uns dann als Vorstand zusammengesetzt und gesagt, okay, wir wollen jetzt für die nächsten 3 Jahre mal wieder solche Moles, haben wir es damals nicht genannt, wir haben gesagt, 3-Jahres-Ziele, also man kann auch andere Wörter verwenden, einfach formulieren, weil wir gemerkt haben, dass besonders jetzt in den letzten Jahren durch die ganze Covid-Situation und die ganzen Unsicherheiten, dass da einfach sehr viel nur die Bälle in der Luft gehalten wurden und jetzt ist das vorbei und jetzt fehlt plötzlich die Orientierung. Mhm. Weil jetzt sagt man, gut, wir haben überlebt und wahrscheinlich war das auch das Mole für viele Organisationen in den Jahren 2020 bis 2022, einfach mal überleben. Und dann hat sich uns da die Frage eben gestellt und daraus basierend haben wir jetzt in den letzten Wochen auch die Jahresziele jetzt für dieses Vereins ja auch formuliert. Mhm. Einfach zu sagen, okay, wir kennen jetzt diese 3-Jahresziele und tun uns jetzt natürlich viel leichter, die Jahresziele zu formulieren.
Mhm. Cool, okay. Das heißt wesentlich näher an der Basis des Tuns sozusagen als ein Mole.
Ein Jahresziel.
Ja, genau.
Ja, genau. Und das haben wir dann noch weiter runtergebrochen in Quartalsziele zum Beispiel.
Okay, das heißt, ihr arbeitet wirklich so, dass ihr die Ziele zerlegt auf Teilziele, die ihr auf der Zeitachse einordnet.
Ja, wir verwenden ein Framework, das nennt sich Objectives and Key Results, OKR. Kann ich mal ganz kurz hier vorstellen. Das O steht eben für Objective. Da geht es darum, dass man eher ein qualitatives Ziel formuliert für einen gewissen Zeitraum, einen sogenannten Zyklus. Das sind also Zeiträume in ungefähr Quartalsgröße, 3 bis 4 Monate. Und danach formuliert man erst Key Results. Das sind tatsächlich messbare Aspekte von diesem Ziel. Das heißt, man bricht das dann nochmal weiter runter, um zu sagen, okay, Objective, das soll vor allem inspirierend sein für die Orientierung. Und Key Results sind dann wirklich so Geschichten, wie ich vorher gesagt habe, wir rufen 10 Organisationen an, um ihnen unser Angebot vorzustellen. Mhm. Da vielleicht auch schon der erste Tipp für den Alltag, Ziele immer so formulieren, dass ich sie aktiv beeinflussen kann. Das heißt, als Ziel auszugeben, wir schließen 10 neue Partnerschaften ab, das ist zwar ein cooles Ziel und auch das erste, was mir einfällt, aber das kann ich ja nicht beeinflussen, weil vielleicht hat 5 Minuten vorher eine Organisation mit genau dem gleichen Angebot, nur mit 99% der Kosten exakt das Gleiche vorgestellt. Ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich nicht genommen wurde. Oder die Organisation hat dieses Jahr einen Sparkurs oder. Mhm. Das heißt, selbst beeinflussen kann ich ja nur die Kontaktaufnahme. Genauso ein Klassiker ist 500 neue Follower auf Social Media. Mhm. Das wäre so ein ganz klassisches Quartalsziel. Ich glaube, das haben alle Startups irgendwann schon mal als Quartalsziel gehabt. Aber das kann ich ja nicht aktiv beeinflussen. Mhm. Ich kann mir überlegen, was tue ich, um möglichst viele neue Follower zu gewinnen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, mindestens so und so viele Posts pro Woche schalten.
Ja. Yeah. Boah, finde ich eine spannende Frage, weil dann bin jetzt wieder ich in meiner Social Media faulen Seite. Mindestens so viele Posts pro Woche schalten, Zavos. Da fehlt mir schnell die Motivation dazu. Wenn ich weiß, welche Wirkung das haben kann oder vor allem haben soll, dann arbeite ich ja schon wieder anders, weil ich will mehr Follower. Das heißt, ich entdecke Bei dem Post, da hatte ich Katzenbilder, da habe ich 4 mehr Follower gekriegt. Bei dem Post hatte ich komplexen Input zur systemischen Veränderung, da habe ich keine neuen Follower damit generiert. Dann fange ich an, Katzenbilder zu posten. Verstehst du, wie ich meine? Dann gehe ich mehr in diese Richtung.
Genau, dafür hast du jetzt in meinem Beispiel, in diesem OKR-Framework, hast du dafür eben das Objective und das würde lauten, wir wollen die Tätigkeiten unserer Organisation einem breiteren Publikum vorstellen. Zum Beispiel, war jetzt nicht das ultimativ beste Beispiel, aber dann wüsstest du, warum mache ich in diesem Quartal doppelt so viel Posts pro Woche wie im vergangenen. Einfach, weil ich davon ausgehe, dass ich mehr Leute erreichen kann dadurch.
Und dann sehe ich nach einem dieser Quartalssprints sozusagen, dass das einfach nicht funktioniert und bin agil und passe die Zielsetzung, also eigentlich die Key Results fürs übernommene Objective an.
Ja, sogar einen Schritt weiter. Du nimmst dir dann sogar ein neues Objective oder sagst, das Objective bleibt, wir haben es nicht erreicht und überlegen uns neue Key Results. Ja, okay. Das Tolle, um jetzt vielleicht das Thema OKR hier kurz die Klammer auch zu schließen, weil wir es eh auch schon in vergangenen Folgen immer wieder dabei hatten. Die Messbarkeit ist so, dass du bereits ab 70% von einem Erfolg sprichst. Das heißt, du musst dir wirklich bei allem überlegen, wie kann ich es messen? Eben wenn du sagst, 10 potenzielle Partnerorganisationen zum Erstgespräch getroffen, dann zählst du wirklich, okay, am Ende von diesem Zyklus waren es 8, also 8 von 10 sind 80%. Dann hast du bei den Social Media Posts, hattest du 100 geplant und hast 90 geschafft, dann hast du da 90% und dann hast du insgesamt 85% erreicht und hast zwar noch immer nicht 100 geschafft, aber das OKR-Framework ist so aufgebaut, dass du sagst, naja, alles, was über 70% ist, zeigt ja, dass du wirklich dein Bestes gegeben hast und umgekehrt gibt es da die Ansicht, 100% oder gar mehr, du hast einfach die Ziele zu leicht gesetzt.
Ja, das finde ich, ich kenne das. Jetzt finde ich interessant, wir arbeiten nicht bewusst nach OKRs bei uns, also nicht bewusst nicht, sondern wir folgen nicht strukturiert im OKR-Prinzip. Und hatten jetzt auf der von dir angesprochenen Klausur das Thema, dass wir uns unsere Ziele angeschaut haben. Und da war auch die Fragestellung, haben wir die Ziele zu hoch, zu niedrig gesteckt? Wie schaut es aus mit was wollen wir eigentlich, 80%, 100%? Und wir sind ein Zwischencheck-in, wir haben eine Strategie bis 2025 und sind jetzt 2023. Wo wollen wir eigentlich stehen auf dieser Zielpyramide? Oder halt auf diesem und haben das Thema daraus diskutiert. Für mich ist jetzt die Frage, weil wir haben zum Beispiel Erfolgskriterien oder Ziele, dass wir sagen, 80% der Projekte, mit denen wir gearbeitet haben, erfüllen gewisse Kriterien oder entwickeln sich in eine gewisse Richtung. Und das wurde auch kurz thematisiert, dass wir nur 80% so weit hinbringen wollen und nicht 100. Du verlierst welche und das eine gewisse Flexibilität. Aber das heißt, für uns ist erklärterweise das Ziel, 80% von dem, was als Maximum einfach über der Markt sozusagen oder dass die Gesamtpopulation, auf die sich die Zielsetzung bezieht, ausmacht, gelten als Erfolg. Das heißt aber auch, dass wir sagen, wenn wir 80% erreicht haben, Hackel drunter, danke, fertig. Wir können uns den Rest das haben wir jetzt in der Klarheit nirgends ganz gehabt, aber den Rest unserer Zeit bis 2025 den anderen Zielen widmen, wo wir vielleicht noch nicht bei 80, sondern bei 10% stehen und auch 80 wollen, Hausnummer. Jetzt frage ich mich bei den OKRs, wenn alle wissen, dass 70% als Erfolg gilt, warum würden sie danach noch weitermachen, wenn sie auf den 70% im Landeanflug sind?
Weil, und davon ist das Framework überzeugt, zeigt aber auch meine persönliche Erfahrung, für die Orientierung liest du trotzdem die Zielformulierung durch und brichst es nicht runter auf 70. Für die Orientierung. Bei der Formulierung kann ich dir sagen, ertappe ich mich selbst oder auch andere, wenn ich solche Prozesse moderiere, schon immer wieder dabei, dass man sagt, okay, wie viel sind 70% von dem?
Was heißt das eigentlich? Was ist das echte Ziel?
Genau, was ist das echte Ziel? Aber warum? Genau in dem Wissen, das Ziel soll ja ambitioniert sein und soll inspirierend sein. Vielleicht kommen wir jetzt doch nochmal, auch wenn wir schon so oft erklärt haben, zum Smart oder den Smarty Goals. Smarty. einfach in dem Sinne, dass das dann irgendwo festgeschrieben steht, auf einem Miroboard oder auf einer Tafel im Büro oder so. Und wenn da groß steht und auch immer, wenn Gäste da sind und die sehen 10 neuen Kundinnen das Konzept vorgestellt oder Feedback für ein neues Konzept von 50 Teilnehmenden eingesammelt und dann steht daneben 23, dann denkt sich jetzt niemand, boah, wie viel sind 70% von 50, wie viele muss ich noch reden? Dann denkt sich, okay, 23, da ist noch ein großer Schritt zu 50. Also bin ich motiviert, in den nächsten Wochen noch mit mehr Teilnehmenden zu reden.
Und ja, ja, stimmt. Ich meine, es ist die Hürde mehr, dass ich, wenn da 50 steht, dann mal die 70% ausrechnen muss, um mir zu überlegen, wie gut bin ich wirklich dabei.
Ja. Würde mich interessieren, was die EU dazu sagt. Mir fällt gerade ein ganz dämliches Beispiel ein. Früher im Xbox Game Store, da musstest du mit so einer virtuellen Währung bezahlen. Und zwar musstest du Punkte kaufen für Euros oder Dollar.
Okay.
Und der Umrechnungskurs war aber nicht 1 zu 1000 wie bei Nintendo. Also da waren 1000 Nintendo-Punkte, waren irgendwie 10 Euro oder so. Ja. Sondern irgendwie 10 Euro waren 700 Microsoft-Punkte oder sowas.
Okay.
Nagelt mich nicht fest, deswegen so eine komische Größe. Und die wurden dann von der EU verboten, weil das nicht nachvollziehbar ist.
Ja, aha, ja.
Weil die Leute ja zuerst diese virtuelle Währung kaufen müssen und
dann den Bezug verlieren.
Den Bezug verlieren.
Mhm.
Das würde mich jetzt interessieren, ob man, wie Ziele tatsächlich innerhalb der EU gemessen werden. Jetzt weiß ich nicht, ob uns jemand von einem EU-Büro zuhört. Ich weiß aber sehr wohl, dass uns Leute von österreichischen Ministerien zuhören. Ich würde mich sehr interessieren. Schickt uns das bitte, wie das ist. Müsst ihr immer 100% der Ziele erreichen und das auch so formulieren? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Bitte an ziele@gemeinwohlgeplauder.org. Oder nein, weißt du, was wir machen? Irgendwas mit Leaks, oder? Was für eine E-Mail-Adresse nehmen wir? Regierungsleaks,
nein. Ja, die ist schon vergeben.
Arbeitseinblick@gemeinwohlgeplauder.
Arbeitseinblick, das ist gut. Arbeitseinblick, es ist zwar wesentlich
das ist echt lang.
Weniger niederschwellig, wir bleiben bei den Zielen. Ziele@gemeinwohlgeplauder.org. Bitte schickt uns dorthin,
genau. Oder, mit der Ziel, ja. Mit dem oder unsere Standard-E-Mail-Adresse geplauder@gemeinwohlgeplauder.org.
Das geht. Okay, aber das für mich ist ich fange jetzt nochmal, mache nochmal ein anderes Thema auf.
Bitte.
Gerade im Non-Profit-Bereich, du hast gesagt, die OKRs, da ist irgendwie das Objective ist mehr so ein inspirierendes Ziel. Gerade im Gemeinwohl-Bereich eigentlich, wo immer irgendwie ein gesellschaftliches Ziel, eine bessere Welt über allem steht als Zielsetzung, ist ja auch oft die Motivation eine intrinsische. Klar, auch die intrinsischen Weltverbesserer und Verbessererinnen, so wie uns beide, muss man irgendwie einfangen und schauen, dass die in die gleiche Richtung laufen, wenn sie eine Organisation sind und nicht, dass alle irgendwohin die Welt verbessern. Aber ist es nicht dann irgendwo schon wieder zu verzielt und zerorganisiert, wenn du sagst, wir haben da diese Quartalsziele und die setzen wir bei 100% fest, wir sind aber schon glücklich, wenn wir 70% erreicht haben und das Ziel ist aber 14%. Dann habe ich da drei Zahlen drin, die eigentlich alle wieder unterschiedliche Sachen aussagen, weil eigentlich habe ich eine vierte Zahl, nämlich 70% von 14. Und das muss ich alles irgendwie organisieren und festlegen, da fließt irgendwie Zeit rein, dann mache ich das am besten, wie man es jetzt macht, partizipativ mit allen auch noch. Dann bin ich irgendwie 20% meiner Zeit damit beschäftigt, mit zu überlegen, wie ich meine Ziele messe und ob ich meine Ziele erreicht habe und die neuen Ziele zu formulieren und binde wahnsinnig viele Ressourcen darin. Der Rest der Ressourcen geht dann ins Fundraising und die eigentliche Wirkung, dafür habe ich eigentlich nur mehr die Nächte und die Überstunden übrig. Ich mache jetzt bewusst irgendwie den Advocat des Diaboli, ist es da nicht ein bisschen überorganisiert von gewissen Zielsetzungen? Ich lasse mein Reden bei Sales Goals, wenn wir ganz klassisch im Corporate-Bereich sind, wo eigentlich null intrinsische Motivation da ist, die nicht aus einer Kommission von Sales herauskommt oder irgendeine partizipative Beteiligung an den rein monetären Erfolgsindikatoren eines Unternehmens. Aber bei einem größeren Ganzen, wenn da die Richtung stimmt und die Leute laufen in die gleiche Richtung, wieso muss ich mir dann dazwischen immer wieder für so ein bisschen künstlich, sage ich jetzt bewusst provokant, vielschichtige Zielsetzungsmechanismen die Ressourcen reinstecken.
Aber genau darum geht es, du sagst, solange die Richtung stimmt. Es ist ja wirklich ein Schutz und es bringt mir die Möglichkeit der Evaluierung. Weil wenn wir ewig nicht vorankommen im Bereich neue Partnerschaften, dann kann ich schon, was haben wir denn schon alles probiert? Oder auch, und deswegen sage ich ja, die Ziele immer aktiv formulieren, was haben wir denn alles noch nicht probiert? Weil wenn wir nach einem Jahr noch immer jammern, wir tun uns so schwer, neue Partnerschaften zu finden. Und dann komme ich drauf, naja, wir haben halt auch nur zwei Anbahnungsgespräche geführt. ja, darauf warten, dass das Christkind, heute sind wir sehr weihnachtlich, es liegt an meinen Socken, darauf warten, dass das Christkind an die Tür klingelt, also an den Nikolaus klingelt und sagt, ich will eine neue Partnerschaft mit euch, wird uns auch nicht in die Richtung bringen. Klar, wenn es umgekehrt läuft, wir können uns nicht retten von neuen Partnerschaftsanfragen, dann muss ich das auch nicht, natürlich sehe ich jetzt den Bedarf auch nicht, aber du weißt ja nie, wie lange es wirklich gut funktioniert.
Stimmt. Stimmt, ja, richtig. Für die Richtung bin ich dabei. Auch da teile ich gerne eine Erfahrung, die ich hatte mit, haben ein Strategiepapier, an dem wir uns orientieren. Mhm. Und ich habe im Voraus der Klausur gedacht, ups, ich sollte mir mal durchlesen, was da eigentlich drinnen steht. Und wir waren da sehr gut tatsächlich in die richtige Richtung unterwegs und haben das auch gemeinsam ausgewertet. Und haben wir beim Großteil der Ziele, sind wir gut in Fahrt. Bei Einzelnen stehen wir bei 0%. Also da ist gar nichts da. Mhm. Und auch dann war genau die Frage, okay, warum nicht? Wir haben viel darüber gesprochen, haben wir immer wieder, wir haben eigentlich keine wirklichen Schritte gesetzt. Mhm. Und daraus leiten sich dann ganz andere Problematiken ab. Warum setzen wir keine Schritte? Wie kam es dazu? Was ist da passiert? Und was sind vielleicht externe Faktoren, die dieses Ziel beeinflussen, die wir selber nicht unter Kontrolle haben oder so? Genau. Das ist so ein bisschen für die Zielrichtung, aber muss es dazu dann auch diese kleinen oder vielleicht doch, und so klingt es für mich ein bisschen aufwendigeren, Subprozesse geben, dass ein Ziel auf 100% gemünzt ist, aber nur 70% erreicht werden müssen und das schaue ich mir quartalsmäßig an. Diese Ebene stelle ich gerade in Frage, ob das mit dem 70 zu 100, ich schieße jetzt sehr gezielt auf die OKRs, weil wir sie gerade haben,
Das muss ja zur Art der Zusammenarbeit passen. Mhm. Also gerade wenn wir jetzt, korrigiere mich, dass du die Insights, aber jetzt zum Beispiel von einer Stiftung sprechen, wo ein Vorstand ja weniger operativ, sondern vor allem strategisch tätig ist, dann ist ja da die Frage, okay, wie kann die Strategie, die ein Vorstand sich überlegt und beschließt, so runtergebrochen werden, dass sie die ErfüllungsgehilfInnen dann auch entsprechend gut ausführen können. Und dann kann es zum Beispiel passieren, dass, und deswegen gefällt mir OKR halt so gut, dass zum Beispiel die Vorstandsebene sagt, für uns reicht das, wenn das sehr qualitativ formulierte Ziele sind. Und wie das dann fürs Tagesgeschäft runtergebrochen wird, ist dann auch gar nicht unsere Sorge. Das heißt, auch da kann man sagen, natürlich muss jetzt im reinen Strategiepapier, muss jetzt vielleicht gar nicht das so spezifisch stehen, wie kommen wir dahin.
Okay, ja.
Also es muss auch passen, zum Beispiel, wie oft treffen wir uns. Und jetzt natürlich eine ehrenamtliche Initiative, wo insgesamt 10 Stunden pro Monat Arbeit von allen Beteiligten reingesteckt wird, wird sich einen ganz anderen Modus der Zusammenarbeit für sich definieren als ein Social Business mit 300 Mitarbeitern.
Ja, genau, weil das auf andere Ebenen runtergebrochen werden muss.
Genau.
Okay, gut. Also die was wir auch eingangs gesagt haben, die Leute einfangen und mobilisieren, in die gleiche Richtung zu laufen. Und dazu braucht es vielleicht pro Organisation unterschiedliche Größen an Untergrößen und Teilzielen und Mechanismen. Okay.
Smarty Goals haben wir versprochen.
Die Smarty Goals. Gib mir die Smarties.
Okay, wofür steht das S?
Spezifisch.
Spezifisch, ja. Wir probieren es auf Deutsch. Yeah. Wir werden gleich merken, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also stellt es euch mal vertikal geschrieben vor, das Wort Smart oder Smarty, wir kommen dann gleich zum I, einfach, es beginnt mit dem S, das steht für spezifisch. Das heißt, jedes Ziel, das ich formuliere, muss möglichst spezifisch sein, das heißt, so klar verständlich, dass ich keinen Interpretationsspielraum habe, dafür steht das S, spezifisch. Wir werden gleich merken, das sind nicht zusätzliche Kategorien, jetzt die anderen Buchstaben, sondern das gilt natürlich fürs Gesamte.
Spezifisch, wenn ich jetzt mir das Ziel setze, ich will besser werden, ist das spezifisch genug?
Nein. Du musst mir sagen, worin das
besser werden. Okay, ich möchte die Anzahl der positiven Rückmeldungen in meinem Kunden-Review-Tool steigern.
Na, schauen wir mal, ob es spezifisch genug ist, indem wir uns die anderen Buchstaben anschauen. Weil, wie gesagt, die spielen alle zusammen. Das M steht nämlich tatsächlich für messbar. Das ist ganz wichtig. Ein Ziel sollte, und wir haben jetzt schon viel darüber geredet, warum das Ziel messbar sein sollte, aber ich muss irgendeine Größenordnung reingeben Und je quantitativer die ist, umso besser ist sie auch messbar. Natürlich kann ich auch sagen qualitativ, und da sind wir wieder beim großen Thema Wirkungsmessung. Es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, Qualität zu messen. Nur es ist natürlich viel schwieriger zu sagen, die Leute fühlen sich wohl und unser Angebot kommt gut an, als zu sagen, wir bekommen bei, nehmen jetzt ein Beispiel aus der Nicht-Non-Profit, weil ein Lieferservice, wir bekommen eine durchschnittliche Rückmeldung auf die Lieferqualität unserer Speisen von 4 von 5 Sternen zum Beispiel. Dann kann ich das ganz klar nachschauen. Sind es 3,9, knapp nicht erreicht, ist es 2, groß nicht erreicht, ist es 4, irgendwas sind wir drüber.
Ich bleibe kritisch und sage, wo ist der Unterschied zwischen spezifisch und messbar?
Wirklich einen Unterschied gibt es nicht beim S. Es ist nämlich für mich auch immer das Schwierigste. Das S ist eigentlich wie die Überschrift. Also wenn du alles Folgende betrachtest, so erkläre ich gern. Okay. Wenn du alles Folgende betrachtest, dann ist es spezifisch genug.
Schöner Ansatz. Habe ich so zum ersten Mal gehört. Damit kann ich mit. Okay.
Ja, gut. Weil ein Teil von Spezifität ist Messbarkeit. Ja. Das A, habe ich schon Verschiedenes gehört. Ich verwende gern akzeptiert. Akzeptiert heißt, ist für alle, die mit dem Ziel, mit der Erreichung des Ziels in Berührung kommen, das auch ein akzeptiertes Ziel. Und das hilft nämlich auch spezifisch zu werden, weil wenn irgendwer sagt, ich verstehe nicht, wie ich in die Richtung arbeiten kann, dann liegt das vor allem daran, dass es wahrscheinlich nicht spezifisch genug ist. Oder in die andere Richtung, weil es halt nicht akzeptiert ist, wenn die Person sagt, ich verstehe nicht, was ich dazu beitragen kann.
Was sind andere Interpretationen als akzeptiert?
Also in dem Englischen ist es manchmal auch achievable, also tatsächlich erreichbar. Ja,
genau, das kenne ich nämlich.
Genau, dann muss man nämlich das…
Das ist keine Moonshot Goals.
Genau. Ja. Das R kann nämlich dann manchmal auch reachable und ist dann quasi das Gleiche. Da muss man dann aufpassen, damit man nicht zweimal das Gleiche nimmt. Genau, aber mit accepted, das hat mir nicht ganz gut gefallen, das so zu nehmen, weil das ein wichtiger Check tatsächlich ist beim Formulieren von Zielen.
Ja, okay. Finde ich beides legitim. Ich finde auch, das Achievable eigentlich, das war für mich immer ein nicht erreichbares Ziel. Und auch da schieße ich jetzt wieder kritisch auf die OKRs. Bin sonst nicht so kritisch denen gegenüber, aber auch jetzt.
Passt schon.
Dass ein zu hoch eingestelltes Ziel demotiviert. Wenn ich weiß, ich kann es nicht erreichen, demotiviert mich das. Das heißt, deshalb muss es erreichbar und irgendwie machbar sein.
Genau, und deswegen gibt es das R, das lässt sich halt gerade in der deutschen Version sehr leicht mit realistisch übersetzen. Und das finde ich ganz gut, nämlich diesen Check auch immer einzubauen. Ist es überhaupt realistisch, das für dieses Ziel zu erreichen?
Wenn ich achievable auf Englisch habe, was ist dann das R?
Tatsächlich, ja, schwierig, weil realistic kenne ich, kenne reachable.
Ich weiß nicht, ob das irgendwo in der Lehre dazu vorkommt. Etwas, mit dem wir jüngst auch arbeiten, ist relevant.
Das ist gut, ja.
Ist es wirklich relevant für das, was ich erreichen möchte?
Das ist auch gut, ja.
Und das, wie gesagt, ich werfe das gerade selber ein. Das ist, weiß nicht, ob das wirklich in Lehrbüchern so stehen würde. Ist aber ein Ziel, das wiederum gerade in der Wirkungsorientierung, gerade in der Gemeinnützigkeit, finde ich, eine große Berechtigung hat. Ist das, was wir tun, für das Moonshot-Goal einer besseren Welt wirklich relevant?
Und jetzt das T, das finde ich im Deutschen immer sehr schwierig, auf Englisch heißt es timed. Im Deutschen kannst du sagen terminiert, aber ich glaube terminiert ist irgendein militärischer Begriff. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Wort terminisiert tatsächlich existiert im Deutschen. Aber es geht darum, mit einem Termin ausgestattet, sprich Deadline.
Ja.
Bis wann soll dieses Ziel erreicht werden? Da habe ich einen großen Vorteil im OKR-Framework, dass die Zeitlinie sowieso schon vorgegeben ist. Oder wenn wir uns treffen, um Jahresziele zu kreieren, dann ist das schon da. Aber es kann auch sein, dass wir einfach ein Projektplanungsmeeting haben und sagen, okay, jeder von uns geht mit einem Ziel raus und dann ist auch ganz wichtig, diese Deadline auch mit reinzugeben.
Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, auch mit einem Haufen Leute, die ganz stark in Smart-Frameworks gearbeitet haben, es geht so schnell, dass du das von einem Weekly Meetings aufs nächste nicht terminierst und es passiert nicht.
Ja.
In der crazy Stresswelt, gerade die aktuelle Arbeitsphase wieder, wenn du keine Deadline setzt, dann passieren die Dinge nicht. Das ist die Ausnahme, dass Leute Dinge umsetzen ohne Deadline, weil es gibt so viele Dinge, die teilweise natürliche Deadlines haben, dass sie, ja, dass sie da drunter fallen. Und da, gerade auch bei unserer Matrix, die wir sicher auch schon mal angesprochen haben, mit wichtig und dringend, gibt es die wichtigen Dinge, die nie dringend sind. Die passieren dann einfach nicht, wenn du keine Deadline dranhängst, weil es ist immer was anderes dringend und vielleicht auch dringend, aber nicht wichtig. Und so ein Stück wird auch künstlich vielleicht eine Dringlichkeit für die wichtigen Dinge, die keine natürliche Dringlichkeit in sich tragen, herzustellen, ist extrem wichtig, damit das passiert.
Das Thema Deadline ist meiner Erfahrung nach auch ein sehr von Mensch zu Mensch abhängiges. Mhm. Also tatsächlich heute ist passiert, wo es darum ging, eine Deadline für eine recht simple Aufgabe auszumachen. Mhm. Tatsächlich lustigerweise mit den OKRs verbunden. Und dann war, ja, machen wir einfach, Deadline ist die nächste Sitzung, oder? Dann macht sie da. Und dann hat eine Person noch in dem Team gesagt, nein, bitte gebt mir eine Deadline innerhalb der nächsten paar Tage, weil dann setze ich mich heute gleich hin und mache das oder alles spätestens morgen. Aber sonst will ich es fix vergessen. Und das ist ja eigentlich total absurd, wenn man drüber nachdenkt, weil du kannst es eh früher machen, aber wir kennen alle diese Deadline-driven Menschen.
Ich hatte da eine lustige Erfahrung in meiner Zeit in Korea. Da habe ich am Anfang des Semesters dort mir meine Seminararbeiten und alles, was ich für die Uni machen musste, angeschaut und durchgeplant und habe so ungefähr in den ersten 4 bis 6 Wochen alles erledigt, was ich im Voraus erledigen kann. Hatte alle meine Kurse am Donnerstag und Freitag und hatte sonst die Wochen immer von Samstag bis Mittwoch zum Reisen und unterwegs sein. Und dann habe ich, ich glaube in Woche 4, von einem Seminar die Abschlussarbeit geschickt. Der Professor hat tatsächlich zurückgeschrieben, what? Weil es war eine Abschlussarbeit, die ein Teil des Seminars war interaktiv und dafür musstest du hingehen und mehr oder weniger unabhängig davon die Arbeit zu schreiben. Also das ging schon auch ohne den Input. Und das kann er überhaupt nicht umgehen. Ich soll ihm das bitte nochmal schicken zur Deadline. Und vielleicht fällt mir bis dahin ja noch was ein. der hat das nicht mal irgendwie in seinem passiven, empfangenden Deadline-Denken annehmen können, dass etwas so früh vor der Deadline fertig ist. Also das, und ich musste dann irgendwie für mich wirklich eintakten, dass ich ein völlig erledigtes To-Do irgendwann nochmal erledige und dass ich das nicht vergesse. Mhm. Also das war eine skurrile Erfahrung für mich, diese Rückmeldung. Nein, es ist in allen seinen smarten Zielen erreicht, inklusive innerhalb der terminisierten Deadline, aber es ist zu früh, quasi vom Zielerreichungszeitpunkt zu weit in der Vergangenheit schon erledigt und deshalb wird es zurückgeworfen. Also das fand ich sehr interessant.
Ja.
Okay, das war smart.
Jetzt
spezifisch,
kommt das
messbar, akzeptiert, realistisch, terminisiert.
Das I habe ich in den letzten Jahren kennengelernt und war überrascht, dass manche Leute es nur als Smarty Goals kennen. Aha. Ich habe auch immer an die Süßigkeit gedacht.
Ja.
Ja, also das I steht für inspirierend.
Ah, wir kommen wieder. Ja, aber das finde ich in meiner Erfahrung, ich habe vor etwa 10 Jahren begonnen zu studieren im Wirtschaftsstudium und damals war, und ich meine, das ist bei heute wahrscheinlich in vielen Ebenen so, aber habe ich tatsächlich so ein bisschen damit gekämpft, zu sagen, warum gibt es keinen perfekten Weg? Wieso erklärt mir nicht einer 1000 Modelle, aber zu jedem Modell sagen sie irgendwie dazu, warum das und wo das nicht funktioniert und was die Limitations sind? Und gleichzeitig wissen sie aber alle, diese Professoren so und Professorinnen hatte ich auch, warum, so wie es geht. Und das habe ich gemerkt irgendwie in, auch dann im Berufsleben, damals war das noch viel mehr so schwarz und weiß und so. Und es gibt in meiner Wahrnehmung einen starken Trend hin zur Menschlichkeit. Das Menschliche, das Emotionale ist wichtiger, wird wichtiger und wird auch mehr gesehen. Und inspirierend ist für reine, kalte KPIs, reine, kalte Zahlen völlig wurscht. Aber es ist halt nicht, weil die Menschlichkeit und die Menschen und die Motivation dahinter spielen eine Rolle. Das finde ich schön. Das finde ich ein sehr schönes I dazu und ich erinnere mich, dass wir mindestens schon ein Gespräch hatten, wo du mir das erzählt hattest und ich sehr überrascht war. Ich weiß nicht, ob ich es damals ausgedrückt habe, aber finde das eine positive Ergänzung dazu.
Und ein großer Vorteil ist, wenn du das vorstellst auf einer PowerPoint-Folie, kannst du als Hintergrundbild so ein buntes Bild mit so verstreuten Smarties nehmen. Ja, okay. Weil was nimmst du sonst bei Smart Goals? Irgendein Block mit To-Do-Items, oder?
Du, ja, okay. Auch hier die Emotionalisierung des Lernens.
Ja,
sie erinnert sich an die Süßigkeiten, ja? Die Bilder von den bunten Bildern. Ja, okay, okay.
Klar, klar.
Ja, spannend.
Okay, aber jetzt erzähl doch mal von deiner Klausur, Fabian. Oder überhaupt, Klausur, es ist ja immer, also Menschen aus Deutschland, die uns zuhören, fragen die ganze Zeit, was? Weil im Bundesdeutschen ist Klausur ja eine Prüfung.
Das ist eine, es stimmt, nie drüber nachgedacht, eine spannende, okay, aber dann erzähle ich das so. Also wir hatten als Organisation eine Klausur, die wir uns selbst vorgenommen haben und haben im Kern diese Klausur dazu genützt, zu evaluieren. Wo stehen wir im aktuellen Plan? Was sind die Dinge, die nicht so gut funktioniert haben oder die funktioniert haben? Wo ist noch was offen? Und haben uns quasi selbst, ich habe mir das so, aber ich bleibe bei dem Bild der Klausur, selbst geprüft. Im Sinne der, wo stehen wir in der Zielerreichung? Und davon lassen sich dann viele Dinge ableiten, eben wo stehen wir noch bei 0%. Die interessante das Interessante ist, dass auch ich habe gerade so viele Gedanken, die ich da irgendwie gerne reinbringen möchte, aber das genau ein Ding, ich habe es mir vorher schon gedacht und ich weiß nicht mehr bei was, darum kann ich jetzt die Brücke nicht mehr ganz schlagen, aber die Mobilisierung in eine gewisse Richtung. Wo wir gerade ein bisschen stehen, auch als Organisation, ist, dass wir viel ausprobiert haben die letzten Jahre, in einem dynamischen, sich verändernden Umfeld und jetzt an einem Punkt stehen, wo externe Gegebenheiten sich verändern, wie es halt immer sein kann, und da stehen gerade einige größere Veränderungen an, denen wir grundsätzlich wertfrei gegenüberstehen und auch durchaus begrüßenswerte Dinge, aber die halt einen Einfluss auf unsere Organisation haben. Und das Zweite ist der Blick nach innen. Was hat sich nach innen getan? Und in diesem viel Ausprobieren stehen wir jetzt an einem Punkt, wo wir viel aus dem Tun bisher gelernt haben, wo sich außen was verändert und wo wir auch gesehen haben, wir müssen uns von Dingen verabschieden. Also es wird sein müssen, dass es Dinge gibt, die wichtig sind, die richtig sind, die gemacht gehören, aber wir werden nicht die sein, die es machen. Mhm. Auch innerhalb unseres Moonshot-Goals müssen wir fokussieren. Mhm. Welchen Part der NASA-Rakete bauen wir? Wir wollen am liebsten die ganze Rakete schon stehen haben, aber wir können aus unterschiedlichsten Gründen nicht alleine instant hier eine NASA-Rakete hinstellen. Das heißt, wir hatten einen mehrstufigen Prozess, zuerst auf der operativen Ebene und dann haben wir daraus Dinge abgeleitet und gelernt und auf die strategische Ebene mitgenommen. Und das war spannend, dadurch, dass wir das gemacht haben und eigentlich mit etwas, was man, glaube ich, nicht tun soll, in die Klausur reingegangen sind, nämlich mit der Einschränkung, dass wir wissen, wir können nicht mehr tun, als wir tun. Wir sollten eher weniger tun. Das heißt, alles, was wir uns da jetzt in einer Klausur, wie es oft ist, an neuen Zielen und Ideen und Dingen einfallen lassen, muss einhergehen mit, wir müssen woanders Abstriche machen. Das heißt, das war für mich ein spannendes Herangehen. Wir haben ein Vehikel, das brummt und das tut und wir können so viele Dinge tun, aber wir müssten immer austauschen oder, was natürlich immer geht, mehr Ressourcen irgendwo aufstellen. Aber im Großen und Ganzen waren wir gewissermaßen in unserem Input-Rahmen sozusagen, wenn wir aufs IOI-Modell schauen, derzeit eingeschränkt mit der Größe der Bausteine, die man da reingibt. Man kann einen Baustein gegen einen anderen austauschen und es gehen immer noch 7 Bausteine rein, aber man kann derzeit keinen 8. Baustein dazu. Und das hat tatsächlich mitunter, es war viel, was beigetragen hat, dazu geführt, dass wir sehr konstruktiv nah an der Umsetzung keine Grundsatzdiskussionen, sondern wirklich zielorientiert gearbeitet haben und uns ganz stark an diesen Dingen orientiert haben. Und war für mich in der Hinsicht sicher eine der erfolgreichsten Klausuren, auf der ich bis jetzt war, weil sonst immer eigentlich die Dinge, die gut gelaufen sind, die Klausuren oder eben so Retreats, die gut gelaufen sind, da bin ich zurückgekommen, super inspiriert, mit morgen reißen wir die Welt ein und wir haben diese 27 neue Dinge, die wir tun wollen und haben darauf vergessen, dass wir 300 Dinge schon tun sollten, die sich nicht mehr ausgehen. Und dann am Ende haben wir entweder 27 Dinge getan und die anderen 300 nicht oder weiterhin 300 Dinge getan und ein Jahr später sind wir wieder drauf gekommen, die 27 Dinge wären cool. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, unter dem klaren Rahmen der Einschränkung und der Begrenztheit der Möglichkeiten zu arbeiten und sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Wir können uns völlig umbauen und andere Dinge tun, geht immer, aber das tun wir immer auf Kosten der aktuellen. Und da sind wir eigentlich rausgegangen mit der Erkenntnis, Dinge gibt es immer zu tun und wir haben auch große und wichtige Schritte mitgenommen für uns, aber im Großen und Ganzen die Richtung stimmt. Wir sind am richtigen Weg, wir sehen in der Zielsetzung, wo noch zu steuern ist, wo wir bei 80% stehen und wo wir bei 0% stehen und können es, und das war ein gutes Check-in und einchecken und Schwerpunkt setzen. Aber es war auch irgendwie schön zu sehen, dass die operativen Dinge, die dort laufen, sehr gut mit der Strategie zusammengehen und dass es da eigentlich keine groben Änderungen braucht. Es braucht mehr Schritte, es braucht weiterhin so, aber es war schön irgendwie zu erkennen, dass es da keine Zielkonflikte und einfach das zu akzeptieren, wir können die Welt alleine nicht völlig verändern, wir können nur unseren Teil tun und wir fokussieren uns auf den wir können, war positiv.
Ich danke für die detaillierten Einblicke. Es klingt, du bist voll begeistert, wenn ich zurückspiele.
Ich bin mindestens genauso inspiriert zurückgekommen wie auf den vielen anderen mit den völlig neuen blauen Zielen. Obwohl alles, was weitergeht, unmittelbar andockt und in dem funktioniert, was im Day-to-Day schon die letzten Monate und Jahre gelaufen ist.
Sehr gut. Das finde ich nämlich jetzt sehr spannend, was du sagst, weil ich auch sehr viele Klausuren, also wir waren ja viel noch gemeinsam, ich auch so erlebt habe, dass, und das soll ja eigentlich auch ein Feature sein von Klausur, dass man mal den Alltag ausblendet.
Genau.
Das führt aber oftmals dazu, dass Menschen, die vielleicht auch gar nicht so nahe an der Entscheidung dran sind oder an zum Beispiel so banalen Dingen wie einem Budget, dann, wie du sagst, die Mauern einreißen wollen und sagen, denken wir mal alles völlig neu. Ich überlege gerade und auch während du gesprochen hast, ob die Gefahr oder ich sage mal, also die Gefahr, also das mit der Zahl an Menschen, die teilnehmen, auch die Zahl an utopischen Zielen, mit denen man rausgeht, steigt.
Also meine Erfahrung ist ganz allgemein, dass tendenziell mehr Köche oder Köchinnen, mehr Menschen mehr Realitäten einbringen. Jeder Mensch lebt in ihrer eigenen Realität. Und dementsprechend auch eigene Interpretation der aktuellen Tatsachen und eigene Interessen. Und je mehr Leute, desto mehr Kompromiss hast du drin. Und da gibt es unterschiedliche Methodiken, indem du die Leute zuerst allein, dann zu zweit, dann zu viert irgendwie nächste Schritte oder sowas formulieren lässt und den Kompromiss eigentlich im Kleinen schon bringst, damit du dann im Großen irgendwie doch ein Ding hast, wo alle dahinter stehen. Aber ja, ich glaube, die Gefahr ist wohl, je mehr Leute, desto diffuser wird es und desto weniger smart ist das, was nachher rauskommt. Mhm. Wobei auch die Art der Leute, also wer dabei ist. Wir hatten schon auch sehr, sehr kritische Stimmen dabei, die uns nicht auslassen haben und Kompromisse nicht zugelassen haben.
Da schlägt die Gruppendynamik immer voll zu bei so Settings.
Ja.
Definieren wir noch kurz Klausur, was so Features sind, du hast es kurz erwähnt. Man geht ein bisschen weg. Ich finde es lustig, dass du die Metapher der bundesdeutschen Klausur genommen hast. Also kurz, Klausur kommt ja vom lateinischen Claudere, also einschließen. Das heißt, es geht darum, man schließt sich als Team oder als Gruppe ein. Neudeutsch sagt man Retreat auch, um einfach in einem anderen Kontext sich abseits des Alltags damit auseinanderzusetzen. Das heißt, für eine Klausur, ich habe noch nie eine erfolgreiche Klausur erlebt, die im Büro stattgefunden hat. Das heißt, für ein Klausursetting ist es immer gut, weiter wegzugehen. Und im Idealfall kann ich auch sagen, die Klausuren, die tendenziell erfolgreicher waren, waren auch immer die mehrtägigen, wo man dann auch einerseits drüber schlafen kann und andererseits auch fürs Informelle einfach Zeit bleibt. Genau. Liebe Grüße an alle, die jetzt kichern müssen. Das ist nämlich ein Begriff, den ich gern verwende, dann die informelle Zeit dann nach dem Abendessen. Und ja, man kann sich denken, wie die oft genutzt wird, nachdem welche Leute dabei sind. Ich muss aber sagen, Fabian, was du jetzt gesagt hast, lässt mich auch daraus schließen, dass es ja auch sowas wie klausurerfahrene Menschen gibt, oder?
Ja.
Dass die ja. dann schon schneller bereit sind, sich darauf einzulassen, nicht so grundsätzliche Fragen stellen, vielleicht auch mutiger sind, auch dann kritisch zu sein. Ich habe gesagt, die Gruppendynamik steckt zu. Viele Leute fallen dann auch in Rollen zurück und sind dann einfach der Bad Cop, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Aber die wollen dann alles mal hinterfragen, weil sie wissen, sonst kommen wir wieder mit den blauäugigen Zielen daraus.
Und hier kommen wir schon auch wieder zum I im Smarty und dem, was ich dazu vorgesagt habe, der menschlichen Komponente. Wie stimmt die Chemie oder auch nicht? Weil auch die Klausurerfahrensten oder unerfahrensten Teams, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Und manchmal können einfach Menschen nicht so gut miteinander und da ist jetzt auch niemand schuld oder so und das hakt halt. Und es macht einen Unterschied, wie die Stimmung ist, wie die Leute drauf sind, wie sicher sich die Leute vielleicht in einem Setting fühlen. Und wenn das zum Beispiel nicht gegeben ist, dann wird das ganze Ding weniger konstruktiv. Das heißt, es ist, wenn du jetzt sagst, du hast die besten Qualifikationen und wirfst sie in den Raum und die sollen es lösen, da gibt es sogar ein Beispiel. Da gibt es aus dem Fußball irgendein Zitat, ich glaube, das war damals der FC Salzburg oder Red Bull, und der Mateschitz hat dem Trainer gesagt, kauf mir die besten Leute, mach mir das beste Team. Du hast unbegrenzt Geld. Und der hat ihm gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Du brauchst eine Teamdynamik, die müssen miteinander können. Du kannst nicht die besten Stürmer und die besten Mittelfeldspieler und die besten Verteidiger aufs Feld spielen und die erwarten, das funktioniert. Die müssen miteinander können. Und der Sport ist auch ein gutes Beispiel, finde ich, wo die Teamdynamik und die Stimmung enorm wichtig ist für eine Leistung und für eine Zielerreichung. Und ich glaube, dass das... eben, weil du es gesagt hast, Stichwort Gruppendynamik, extrem und gern und oft unterschätzt wird. Wenn Leute nicht miteinander können und das ist nicht ausgeräumt, dann werden die nicht so gut performen, wie Leute miteinander können. Fertig.
Klausuren haben auf jeden Fall immer ein gewisses Teambuilding-Element dabei, egal ob man das jetzt absichtlich einbaut oder nicht. Mhm. Ganz einfach auch durch das Informelle, dass man da auch die Pausen zusammen verbringt. Mhm. Den Abend und sich schon beim Frühstück sieht, solche Dinge, aber eben, weil man abseits von der Comfortzone, vom eigenen Bürosessel nochmal Dinge ausdiskutiert. Und ich habe schon noch die ein oder andere Klausurlib, die dann wirklich emotional wurde, in alle Richtungen. Der Wut, aber auch Traurigkeit, Enttäuschung, genauso aber, wie du sagst, die übertriebene Euphorie, die gehört ja auch dazu irgendwie. Nee. Und ich finde es aber auch völlig in Ordnung, wenn das divergiert, wenn Leute verschiedene Bilder von Klausuren haben.
Ja, ich meine, es gehen ja auch alle mit unterschiedlichen Realitäten rein, wobei ich glaube schon, dass es ein Indikator für eine gelungene Klausur ist, dass man grundsätzlich ein ähnliches Bild hat.
Ja.
Wenn von 5 Leuten alle am Spektrum von einer Katastrophe zu überhaupt perfekt rausgehen, dann hat irgendwas nicht funktioniert.
Ja, insofern Klausur benötigt wirklich eine ernstzunehmende Vorbereitung und oftmals, also ich schwöre drauf, auch eine externe Moderation. Ihr habt es jetzt probiert, intern zu
machen. Wir haben es auf 2 Teile gemacht. Wir haben im Voraus eine moderierte Session gehabt. Auch in größerem Rahmen und sind dann eben in der strategischen, in der Vorstandsrunde sozusagen nicht moderiert dorthin gefahren, haben aber es nicht extra moderiert, aber methodisch aufgesetzt. Dass wir nach gewissen Methoden gearbeitet haben, nicht einfach reingegangen sind, gesagt, hier ist ein Thema, diskutieren wir. Das hat viel rausgenommen, das hat schon gut funktioniert. Und dann natürlich das Thema Klausur erfahren und einfach eine Runde, die gut funktioniert und Leute, die gewisse Rollen einnehmen, haben das ein Stück weit kompensiert. Das hat sehr gut funktioniert. Wobei, also das vielleicht was ist, wo von denen, die bei uns dabei waren, unterschiedliche Bilder nachher da sind, ob wir es nächstes Mal wieder so machen würden oder nicht. Alles Vor- und Nachteile. Du hast natürlich, wenn es funktioniert, wenn du das Glück hast, so wie wir es jetzt hatten, dass wirklich die Stimmung gut ist und auch bei kritischen Punkten konstruktiv gearbeitet wird und gearbeitet werden kann, dann ist es fast angenehmer, wenn niemand extern im Raum ist. Mhm. Aber sobald es in Konfliktrichtungen gehen könnte, sobald du irgendwie dich verrennst, und das passiert sehr häufig, sehr wahrscheinlich, soll ich sagen, ist es gut, und dann hast du die Gruppe einfängt.
Das ist natürlich bei gerade kleineren und vor allem rein ehrenamtlichen Organisationen halt leider oft ein finanzielles Thema. Ich kann nur jedem draußen, der zuhört, sagen, es ist eine der wichtigsten Investitionen, die ihr aber tätigen könnt als Organisation. Sowohl mal generell eine Klausur und man muss jetzt nicht unbedingt in ein Seminarhotel fahren oder in irgendein Wellness-Location, so wie man das halt dann sieht von den Unicorn-Startups, die dann ein volles Event draus machen. Es passt auch, je nach Kontext, das in der Jugendherberge oder so zu machen. Aber es ist auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber der Ehrenamtlichen. Und ich kenne das aus Organisationen auch, das ist dann wirklich ein Jahreshighlight auch, dass sie wirklich auch als, ja, als Wertschätzung, ein Stück weit als Zeichen der Dankbarkeit sehen, dass man da gemeinsam hinfährt und das halt dann noch mehr eine Teambuilding-Maßnahme wird. Und dann das Thema Moderation, so wie Fabian jetzt gesagt hat, je größer die Gefahr oder das Risiko für Friktion ist, das muss ja nicht immer ein Grund von Streit sein, das kann auch sein, weil man einfach Grundlegendes ändert und je ehrenamtlicher die Menschen sind, umso emotionaler sind sie auch verbunden mit der Sache, dann ist es einfach so, dann ist tatsächlich eine Moderation da gut aufgehoben.
Und ich möchte schon noch was dazu sagen, wenn alles gut hinhaut und die Rahmenbedingungen stimmen und wie ich gerade gesagt habe, und du machst das ohne Moderation, hast du trotzdem die Ressourcen der Vorbereitung. Dann machst du das halt selbst.
Ja.
Da musst du dich, und das machst du halt, gerade wenn du selber nicht so erfahren bist, mit entsprechend größerem Zeitaufwand. Mhm. Also die Ressourcen fehlen dir irgendwo, oder die fehlen nicht, aber die musst du irgendwo reinstecken.
Ja, und was angenehm ist, wenn du eine externe Moderation hast, das vergisst man halt auch oft, aber dir als Organisator wird auch einiges abgenommen, was auch dich ein bisschen mehr eintauchen lässt, einfach ins Mitmachen auf Augenhöhe. Einerseits, weil du dich halt nicht in einer Doppelrolle befindest, aber eine gute Klausurmoderation macht dann ein Fotoprotokoll von allen entstandenen Plakaten, bereitet den Raum vor, das heißt, hat natürlich eine wesentlich kürzere Pause als die anderen, die noch chillig plaudern können, und das ist halt immer blöd, wenn man das selber machen muss und dann sagt, okay, ihr macht's noch Pause, ich ziehe mich da zurück. Wir können euch natürlich aus unserer reichhaltigen Erfahrung auch zu spezifischen Klausurthemen gerne Moderationen empfehlen, stehen aber auch selbst gerne für euch zur Verfügung. Interessant wird es, wenn wir da als Duo auftauchen, dann habt ihr gleich die Live-Podcast-Experience auch.
Anfragen an moderation@gemeinwohlgeplauder.at oder
org
oder klausur@gemeinwohlgeplauder.org.
Genau, und vielleicht jetzt noch die geheime E-Mail-Adresse weltherrschaft@gemeinwohlgeplauder.org. Probiert einfach aus, was passiert, wenn ihr an diese Adresse eine E-Mail schreibt. Kommen wir zu den Empfehlungen. Fabian, was empfiehlst du uns heute?
Was empfehle ich heute? Ich möchte tatsächlich ein bisschen aus dem Gespräch heraus mehr so Hausübungsempfehlungen wieder mal mitgeben. Und zwar einerseits für euer Arbeitshaupttätigkeitsumfeld im Beruflichen, und das kann man eigentlich auch fürs Private allgemein machen, sich mal überlegen, was sind die drei Top-Dinge, die dringend sind, die wichtig sind, aber nicht dringend sind. Und das gibt's, ich orientiere mich da ein bisschen an einem Buch, das ich vielleicht ein andermal empfehlen werde, aber so quasi als die Lebensorientierung, wenn man jetzt das ganz private, persönliche Moonshot-Goal sich hernimmt, wo will ich eigentlich mit meinem ganzen Leben hin, und von dem anfangen ableiten, so ein bisschen, was sind dann für mich aktuell die fünf wichtigsten Dinge, die ich dafür tun müsste, und dann mal schauen, was daraus passiert, so eine Art Mini-Klausur im Kopf sozusagen, aus dem Daily-Business ausbrechen, aussteigen und sich mit dem Blickwinkel mal fragen, was ist eigentlich der Sinn der Dinge, mit denen ich jeden Tag meine Zeit verbringe. Lieber Gregor, was hast du uns mitgebracht?
Danke, Fabian, für diese inspirierende Empfehlung. Dann fühle ich mich jetzt entweder gar nicht schlecht oder extrem schlecht, wenn ich ein shameless Self-Plug bringe. Ich empfehle euch, den aktuellen Wirkungsbericht der Beyond-Bühne zu lesen, ganz frisch rausgekommen, wo sehr viel Arbeit reingesteckt worden ist. Und dann könnt ihr auch überprüfen, ob das, was ich dem immer so in den Podcast erzähle, ob ich das auch selbst in die Tat umsetze. Ihr könnt auch gerne das Spiel spielen, welcher Text stammt von mir und welcher nicht?
Welcher kommt von ChatGPT?
muss ich ehrlich sagen, gar keiner in dem.
Tatsächlich.
Das war wirklich, will ich jetzt gar nicht sagen, spannend, in Tagen wie diesen gar nicht ChatGPT zu verwenden. Aber was natürlich auch klar ist, das ist jetzt der dritte Wirkungsbericht in Folge und erstens, man ist ein bisschen in Übung, aber man kann auch sehr viel wiederverwenden. Das vielleicht auch so als Alltagstipp, traut sich mal über einen ersten drüber. Die nächsten sind gar nicht mehr so schlimm und man sieht auch, das vielleicht auch Relevanz zur Folge, der wird immer ausführlicher, der hat jetzt dieses Jahr schon 80 Seiten bei uns und hat unter anderem jetzt neu aufgenommen dieses Jahr unsere Moles, die man drin findet. Also lasst euch gerne inspirieren. Fabian, worüber haben wir heute gesprochen?
Ich hätte gerade noch einen Advocatus Diaboli-Kommentar, weil den verkneife ich mir jetzt. Kriegt ihr, wenn ihr ein Mail schreibt an boese-kommentare in einem Wort @gemeinwohlgeplorder.org.
Boah, so viele E-Mail-Adressen. Meldet euch, falls ihr alle mitgeschrieben habt.
Worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben relativ viel über unterschiedliche E-Mail-Adressen und was du dafür bekommst gesprochen.
Wertvoller Content.
Begonnen mit dem Warum-Ziele, Warum-Richtung, sind von dort gekommen auf die OKRs und einerseits, was die können, wie sie funktionieren können und auch ein bisschen kritisch beleuchtet, inwiefern und ob das sinnvoll ist. Sind dann weitergegangen zu den Smart- oder Smart-T-Zielen und zuletzt eigentlich noch einen relativ großen Block über das Thema Klausur, Retreat, Rückzug gesprochen, wie sowas funktionieren kann, warum man das tut. Und genau, haben zu guter Letzt nochmal über unsere E-Mail-Adressen gesprochen.